Ihr Lieben, ihr seht schon, wie hier einiges aufgebaut wird. Das hat damit was zu tun, dass wir heute anlässlich des Ranger-Geburtstages keine normale Predigt haben, in dem Sinne, dass es zuerst einen Bibeltext gibt, über den man nachdenkt, sondern ich habe gedacht, wir begeben uns mit den Rangern mal raus in die Natur, so wie Albert das so schön gesagt hat, weil die Ranger so Outdoor-Menschen sind, Outdoor-Typen sind, habe ich gedacht, wir gehen einfach mal outdoors und wir gucken uns einfach so eine kleine Mischung aus Astronomie, Biologie, Physik und Philosophie an und gucken einfach mal oder gehen der Frage nach, wer bist du eigentlich? Also wir haben sozusagen gehört zu sagen, was macht die Eule und was ist eine Eule? Und jetzt gucken wir mal so auf im Laufe der nächsten halben Stunde, wer bist du eigentlich? Was kennzeichnet dich im Inneren, im Kern als Mensch? Weil diese Frage und diese Entdeckung, wer du im Kern bist, hat massive Auswirkungen darauf, wie du lebst, wie du deine Zukunft vorstellst. Es ist einfach total wichtig zu wissen. Nun kann das durchaus sein, dass einige von euch hier zuhören und keine Ahnung, hochdozierte Professoren sind und die sagen, das ist aber langweilig für mich. Das kenne ich ja alles schon, das ist ja Kinderkram, was du mir da erzählst. Für die Leute sage ich einfach, macht ja nichts. In ein paar Wochen fängt wieder Zufall oder Plan bei uns im Abendgottesdienst an. Da haben wir wieder ganz fachkompetente Leute eingeladen, die dann auch wirklich für euren Anspruch referieren werden. Und dann gibt es den einen oder anderen unter euch, der sagt, das ist alles zu hoch für mich. Macht auch nichts, dann kommst du zu Zufall oder Plan auch. Und dann gibt es dann Leute, die das viel besser können als ich. So, ich möchte aber euch mit in meine eigene Reise am Anfang hineinnehmen. Meine eigene Reise in das Thema fing damit an, dass ich meinen Glauben verloren habe. Und den habe ich verloren an genau dieser Stelle im Kreuzgymnasium in Dresden. Ich habe Abitur gemacht und eines Tages habe ich vor dem Biologiezimmer gestanden und es gab eine Vitrine und ich habe mir diese Vitrine angeguckt und da gab es dieses Bild hier. Ich bin in einem atheistischen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe überhaupt nichts anderes gehört, außer dass ich sozusagen ein Nachfolgeprodukt der Evolution bin, dass meine Vorfahren eine Art affenähnlichen Urmensch waren, ein gemeinsamer Vorfahre zwischen dem Affe und dem Menschen. Ich habe nichts anderes in der Schule gehört. Das war einfach das, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ich weiß noch genau an dem Tag, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich weiß noch genau, wo es war. Es war irgendwann 1989 oder 1990. Ich habe vor dem Biologiezimmer gestanden. Ich habe mir dieses Bild angeguckt und ich gucke da drauf und ich habe den Glauben an die darwinische Evolution verloren. Weil, und das kann ich gar nicht sagen, was es war. Es war so ein Moment, ein Schlüsselmoment in meinem Leben, ich intuitiv auf dieses Bild geguckt habe und ich war nicht rational, also ich hatte gar nicht die Fähigkeiten, das alles zu beurteilen, aber intuitiv habe ich mich verglichen mit meiner eigenen Selbstwahrnehmung, wer ich bin, habe meinen Vorfahren angeguckt und habe gedacht, ich habe Fähigkeit zu denken, zu philosophieren, zu musizieren. Ich habe ein Selbstbewusstsein, wer ich bin. Ich habe Sehnsüchte und Hoffnungen, die ein Affe niemals hat. Und meine Selbstwahrnehmung, wer ich bin, hat einfach so eine riesengroße Kluft hervorgebracht, dass ich einfach in dem Augenblick gesagt habe, ich weiß nicht, was es ist, aber das kann es nicht sein. Ich kann einfach, es gibt so einen riesengroßen Unterschied zwischen mir und dem Affen, dass ich es mir einfach schlecht vorstellen kann, dass ich einfach, weil der Affe zu lange in der Sonne gelegen hat, dem Affe irgendwie da, keine Ahnung, eine Mutation gekriegt hat und ich daraus entstanden bin. Es war einfach für mich nicht mehr zum Glauben. Es war dann einfach so, das hat sich nicht gleich ersetzt und ich war auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, von jetzt an bin ich ein gläubiger Theist oder ich glaube an Gott oder ich glaube an Jesus. Es hat noch viele Jahre gedauert, aber das war der Moment, wo ich meinen Glauben verloren habe. Im Laufe der Zeit hat man natürlich dann auch gewisse Argumente entdeckt, wo das intuitive Gefühl, was man damals hatte, das bestärkt hat. Und ich möchte euch ganz drei nur zur Einführung kurz mitgeben, damit ihr das so ein bisschen nachversteht, bevor ich euch erkläre, was ich glaube, warum man gewisse Dinge nicht mehr glaubt, ist einfach manchmal notwendig. Evolution, so wie wir es eben gerade gesehen haben, oder das neo-darwinische Konzept der Evolution, dass der Mensch von einem gemeinsamen Vorfahren mit dem Affen abstammt, hat folgende Idee. Die Evolution bringt durch eine Kombination von zufälliger Mutation und gleichzeitig natürlicher Selektion die und nur die höher entwickelten Lebewesen hervor, welche aufgrund des Umgebungsdrucks höhere Überlebenschancen haben. Das heißt, die Evolution bringt diejenigen Spezies hervor, die sich effektiver fortpflanzen. Und nur diese Spezies, die sich effektiver fortpflanzen. Das heißt, die ganze Idee hinter der Evolution ist, dass ein höher entwickeltes Lebewesen entsteht, nur dadurch, dass das höher entwickelte Lebewesen sich besser und mehr fortpflanzen kann als die anderen und die anderen sozusagen aus der Reihe irgendwann verdrängt. Jetzt ist aber in diesem System gibt es etwas, was einfach das System widerspricht sich in sich selbst aufgrund folgender Idee. Hast du schon mal mitgekriegt, wie überevolutioniert du bist? Das heißt, hast du schon mal mitgekriegt, dass du Fähigkeiten hast, die kaum vereinbar sind mit dem Gedanken, dass die Fähigkeiten nur, und das ist der Gedanke hinter der darwinischen Evolution, nur dazu da sind, dass du dich effektiver fortpflanzen kannst. Wir haben künstlerische Fähigkeiten. Wir können zeichnen, wir können malen, wir können Skulpturen hervorbringen, was nichts, aber auch überhaupt nichts damit zu tun hat. Oder zumindest in keiner mir vorstellbaren Art und Weise, wie du dich damit besser fortpflanzen kannst. Du hast Fähigkeiten, mathematisch abstrakt zu denken. Du hast Fähigkeiten zu philosophieren. Du hast Fähigkeiten zu fragen, wer die Welt erschaffen hat und wo das Ganze hingeht und ob du mit dem Ziel und dem Zweck erschaffen hast. All das hat nichts damit zu tun, dass du mehr Nachkommen hast als dein menschlicher Vorfahre, diese Kombination zwischen Affe und Halbaffe, der das nicht hatte. Zweitens, wir wissen aus einer Erfahrung heraus, dass Mutation und Selektion, die tatsächlich existieren, also Menschen, die nicht an oder die Idee der neo-darwinischen Evolution kritisieren, sagen nicht, dass es die nicht gibt. Sie bezweifeln einfach, dass das System aus niedrigen Wesen komplexere, höhere Wesen hervorbringen kann. Wir kennen das System, es ist beschreibbar. Es gibt Mutationen und Selektionen, die sozusagen dann Variationen hervorbringen innerhalb von Spezies. Und das ist genau das, worauf ich hin möchte, innerhalb von Spezies. Unsere Erfahrung einfach und jahrtausendelange Experimente mit Kreuzungen, mit Versuchungen, bessere Pflanzen, bessere Tiere irgendwie sozusagen hervorzubringen, haben immer nur wieder ein Resultat bestätigt, nämlich, dass du Spezies vervielfältigen kannst. Das innerhalb von Spezies, aber noch nie ist es in irgendeinem Experiment gelungen, dass ein höher entwickeltes Wesen aus einer Kreuzung hervorgegangen ist. Also seit Jahrhunderten versuchen Forscher Erdbeeren zu züchten. Ja? Und interessanterweise werden die in der letzten Zeit immer schlechter. Ja? Also die schmecken immer weniger, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ja? Und das Interessante ist, ja? Das Interessante ist aber, in all der Erdbeerzüchtung, die man versucht hat, ist noch nie ein rosanes Kaninchen dabei rausgekommen, ja, was nach Erdbeeren schmeckt, sondern es sind immer nur anderartige Erdbeeren hervorgekommen. Drittens, wenn das System hier stimmt, ja, und wenn es hier diese Nummer 2 oder der zweite von links, wenn der wesentlich höher entwickelt ist oder auch meinetwegen die Nummer 3 als unser Freund, der da ganz links ist, dann muss man Folgendes sagen, Nummer 2 und Nummer 3 anstelle von Nummer 1 ganz links haben einen phänomenalen Vorteil im Evolutionsschema als der ganz links. Das heißt, der ganz links sollte ausgestorben sein und der Affe, der sozusagen jetzt plötzlich den Daumen hier in der Mitte hat und den mit dem Daumen die anderen Finger ergreifen kann, sollte einen phänomenalen Vorteil gegenüber dem haben. Das heißt, der sollte sich viel effektiver fortpflanzen und die Erde sollte wimmeln von dieser Art von Kreaturen. Das Problem ist nur, wo sind die alle? Die sind nicht da, die haben sich nicht durchgesetzt, sollten sie aber gemäß der Theorie. Und das Eigenartige ist, dass ausgerechnet der Affe, der wesentlich niedriger sozusagen in der Leiter der Evolution ist, dass der übrig geblieben ist und der Mensch und zwischendurch nichts. Selbst wenn man sagt, na, die gab es alle und die sind durch einen unglücklichen Zustand alle gestorben, wissen wir von Ausgrabungen oder von Ausgrabungen, Archäologen suchen immer noch nach dem Missing Link. Sie suchen immer noch die Vielzahl von dieser Art von Urmenschen, die irgendwann existiert haben muss, damit der Mensch entsteht. Und man hat sie einfach bis jetzt noch nicht erfunden. So, Indizien für eine andere Geschichte. Jetzt geht es darum, so ein bisschen eigentlich, ich möchte euch so ein bisschen zeigen, dass das Ganze wahrscheinlich, dass es ein System gibt, was wahrscheinlich anders funktioniert und eher der Realität entspricht, in der wir leben. Wir haben, und das möchte ich folgendermaßen machen, ich möchte euch natürlich ein bisschen was erzählen, aber ich möchte euch gleichzeitig das ein bisschen durch Experimente mit den Rangers illustrieren. Und dazu bräuchte ich jetzt den Heinrich als den unabhängigen Richter und 6 Freiwillige, die mit mir ein Experiment machen. So 6 freiwillige Ranger einfach nach vorn und ich bereite hier schon alles mal vor. Wir machen nämlich, ihr lieben Ranger, jetzt kommen gleich die Freiwilligen, wenn ich euch sage, worum es geht. Es geht um Sushi, ihr dürft Sushi machen, komm vor. Es geht um Sushi, ihr dürft selbstgemachtes Sushi machen. Zutaten sind alle hier, bringen wir mal hier mal auf den Tisch. Vielen Dank, meine Frau, hätte das alles nicht machen können, ohne dass Nadja bis spät in die Nacht noch Sushi-Reis gekocht hätte. Hier haben wir den Sushi-Reis. So. Hier haben wir den Fisch und die Gurke. Wunderbar. So. Ah ja, achso, geht mal schnell nochmal Hände waschen. Ja, Hände waschen und zurückkommen. Ich erkläre dabei den Rest der Leute. So, da, hier kommt dann der fertige Sushi rein. Macht nichts, das war nur... Nadja, sorry, das war dein Tablett, das ist jetzt kaputt. So. Ich habe ja bald Geburtstag, da kann ich mir ein neues wünschen. So, jetzt kommt die Sushi-Matte noch hierher. So, die Sushi-Messer, ja, damit es dann auch schöne runde Röllchen gibt. Gut, und hier haben wir noch, lege ich den Rähnchen hin. Das ist die Anleitung, wie man das also macht, wie man das rollt. So, bitteschön. Und gleich, wenn die zurückkommen, mit dem Händen gewaschen. Ach, hier brauchen wir noch die Platten. Kommen gleich die Rähnchen. Jetzt gibt es super leckeres Sushi. So. Okay, super. Nee, komm schon. Okay, sehr gut. Hier haben wir also die ersten zwei, Team Nummer 1. Wunderbar, kommt hier an euren Nummer 1 Sushi-Platz. Bitte rantreten. Das brauchen wir nicht. So. Okay. Dann geht ihr in die Mitte. So, und einer kommt noch. Sehr gut. Du kannst noch ganz hintergehen. So, pass auf, hier ist die Anleitung, falls ihr nicht wisst, wie man den Sushi macht. Hier sind all eure Zutaten, hier ist auch der Fisch drin. Ne? Ihr habt genau dasselbe, da ist das Messer. Es gibt einen kleinen Unterschied, das Team ganz rechts, das hat es am besten. Weil das Team, ich bringe euch eure Stühle mit, ihr könnt also am einfachsten Sushi machen. Ihr dürft euch nämlich setzen. Ihr dürft nämlich im wahrsten Sinne des Wortes selbstgemachten Sushi erleben, nämlich wie das Sushi sich selber macht. Das heißt, ihr braucht einfach nur da zu sitzen und ihr braucht einfach nur warten, bis das Sushi aus dem Nichts heraus auf eurem Tablett erscheint. Es ist natürlich der Nachteil bei denen sozusagen, das passiert natürlich nicht in der nächsten Minute, die anderen haben dann den Vorteil. Ihr dürft euch in der Zwischenzeit überlegen, wie lange es dauert oder wie lange ihr denkt, bis aus dem Zufall heraus irgendwann mal bei euch das Sushi sozusagen fertig gerollt, ihr müsst nur noch schneiden, auf dem Tablett erscheint. Also Zutaten, also die Idee ist ja, das ist selbstgemachtes Sushi, das heißt, das macht sich selber. Okay. So, okay, und ihr dürft inzwischen einfach schon mal loslegen. Okay, und währenddessen ihr loslegt, erzähle ich ein bisschen was weiter. Weil mein Punkt, wir werden das gleich sehen, ein Indiz dafür, wer dahinter steht, oder was dahinter steht, dass die Welt gemacht ist, ist nämlich der Fakt, dass es überhaupt etwas gibt, spricht massive Bände dafür, wer dahinter steht und was verantwortlich ist, dass es etwas gibt. Der wissenschaftliche Konsens vor etwa 100 Jahren unter den hauptsächlich atheistischen Wissenschaftlern war nämlich, dass das Universum unveränderlich und ewig ist. Das heißt, man hat bis vor 100 Jahren etwa Und man muss ganz ehrlich sagen, die große Masse der Wissenschaftler hat das bis vor 40 oder 50 Jahren noch gedacht, dass das Universum stetig, konstant, immer da ist. Es gab eine konstante Größe, auf die du dich immer verlassen kannst. Das Universum war einfach ein Fakt. Da konntest du nicht fragen, woher kam das. Das ist einfach schon immer da gewesen und wird auch immer bleiben. Und dann ist Folgendes passiert. Albert Einstein hat 1916 die allgemeine Relativitätstheorie erfunden, entdeckt, aufgestellt. Und was mit seiner Theorie passiert ist, ist, sie impliziert nämlich, dass das Universum nicht statisch sein kann, nicht einfach nur da ist, sondern dass es dynamisch ist. Das heißt, dass es einen Anfang hat und ein Ende oder zumindest sich in eine gewisse Richtung bewegt. Und Albert Einstein hat das damals selber nicht glauben können. Das passte irgendwie sozusagen in seine eigene Theorie nicht rein und hat dann eine Konstante erfunden, wo er gesagt hat, naja, keiner glaubt das ja, was ich hier erzähle. Ich bin aber von meiner allgemeinen und meiner relativen Relativitätstheorie so überzeugt, ich bringe einfach eine extra Konstante rein, sodass meine Relativitätstheorie stimmt und wir gleichzeitig noch ein stabiles, ewig existierendes Universum haben. Und dann ist Folgendes passiert, ich lasse mal ein paar Schritte zwischendrin weg. Es gab immer wieder mal Leute, die die Stimme erhoben haben und gesagt haben, es könnte vielleicht auch anders sein, aber ich nehme mal so die großen Schritte. Als nächstes hat Edwin Hubble in Kalifornien Folgendes entdeckt. 1919 hat er die Rotverschiebung von weiten Sternen entdeckt. Das heißt, hier ist Folgendes, was passiert. Ich möchte euch als nächstes mal ein kleines Video zeigen. Das spielen wir mal ab und dann erkläre ich euch das anhand des Videos. Also was ist... Habt ihr zugehört? Also zusehen war jetzt nicht so wichtig, habt ihr zugehört? Habt ihr gehört, dass die Sirene sich verändert? Also es ging nicht nur so ta-tü, 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 sondern es ging so ta-tü, ta-tü, na. Ja? So, das ist sozusagen, das ist ein sogenannter Doppler-Effekt. Das passiert aufgrund dessen, dass sich Soundwaves, also so Hörwellen, dir nähern und sich von dir wieder entfernen. Deshalb kommt sozusagen der unterschiedliche Wahrnehmung von dem Klang her. Genau dasselbe haben wir mit Licht. Licht sind ja auch Wellen. Und wenn eine Lichtquelle sich dir nähert, Licht besteht ja aus verschiedenen, man sieht das bei einem Regenbogen, wo sich das Licht so aufspaltet, oder kannst du auch mit so einem Prisma machen, da sieht man so, dass sozusagen unterschiedliche Wellenlänge innerhalb des Lichtes sind, also rotes Licht, lilanes Licht, blaues Licht. Wenn eine Lichtquelle die Quelle auf dich zukommt, gibt es eine blaue Verschiebung. Das heißt, wenn ich jetzt eine Taschenlampe hätte, ich wollte eigentlich das Experiment machen, aber dann habe ich mich um eure Gesundheit gefürchtet. Ich wollte euch eigentlich mal so eine Taschenlampe zuwerfen und gucken, ob ihr die blaue Verschiebung seht. Ja? Aber dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich auch nicht reicht. Ich kann nicht so schnell werfen, dass man das sozusagen sehen kann. Und deshalb müsst ihr einfach dem Edwin Hubble glauben. Wenn ein Stern auf dich zukommt, siehst du mehr blau. Wenn der Stern von dir sich wegbewegt, siehst du rot oder mehr rot. Und jetzt hat Edwin Hubble Folgendes festgestellt. Je weiter die Sterne von uns weg sind, umso röter ist ihr Licht, was auf uns eintrifft. Und Edwin Hubble hat gesagt, die einzige Art und Weise, wie man das logisch erklären kann, und alle Wissenschaftler stimmen ihm in der Zwischenzeit zu, ist, dass die Sterne sich von uns wegbewegen. Und zwar aufgrund dessen, dass man auch sieht, in welcher Geschwindigkeit die sich von uns wegbewegen, ist die Schlussfolgerung, die reisen nicht nur durch den Raum hindurch, sondern dass die Materie selber breitet sich aus. Die nächsten zwei Männer, die auf den Plan getreten sind, sind Robert Wilson und Arno Penzias, die 1963 etwas festgestellt haben, das ist eine Null zu viel, dass es eine sogenannte isotrope kosmische Hintergrundstrahlung gibt. Das heißt, es ist eine sogenannte 3-Kelvin-Strahlung, die haben damit so einem riesengroßen Teleskop versucht, Signale aufzufangen und das hat immer so gerauscht. Und dann haben die alles Mögliche versucht, das Rauschen wegzukriegen, also die haben ihre Antennen da von dem Vogelschiss befreien wollen, alles Mögliche. Und irgendwann mal, nachdem die da also ewig lange dran rumexperimentiert haben, alle Lötstellen neu gemacht haben, rauscht es immer noch. Und dann ist man zu dem Schluss gekommen, das rauscht, weil es eben rauscht. Es rauscht von allen Seiten, wo immer du das Teleskop hinmachst, gleichmäßig eine sogenannte 3-Kelvin-Strahlung. Das heißt, das Universum hat so eine Art Mikrowellen im Hintergrund, die sind überall gleich, isotrop. Und das Rauschen ist sozusagen der Nacheffekt eines ultra heißen Universums. Das heißt, das Universum war am Anfang, am Beginn anders. Da haben Kräfte gewirkt, da war eine Energie, die sich freigesetzt hat. Und diese Energie, die sozusagen, die hat sich dadurch, dass der Raum sich ausgebreitet hat, abgekühlt und ist gleichmäßig überall im Raum vorhanden mit einer 3-Kelvin-Strahlung. Und das war sozusagen der Nagel im Grab derjenigen, die gesagt haben, dass das Universum stetig, unveränderlich und ewig ist. Man wusste aufgrund der vielen Effekte, dass das Universum einen Anfang hatte. Man wusste in dem Augenblick, dass es eine Zeit gab, wo es keine Zeit gab. Man wusste in dem Augenblick, es gab einen in Anführungsstrichen Zeitpunkt, wo es weder Raum noch Zeit noch Energie noch Masse gab. Es gab einfach nichts. Und aus welchem Grund auch immer, mit einem Mal hat sich an einem minimalen Punkt Masse und Energie gebildet und ist sozusagen aus dem Nichts in das Nichts hinein explodiert. Und das Universum, so wie wir es kennen, mit natürlich gewissen Laufzeiten und Veränderungen, hat sich ausgedehnt und dehnt sich immer noch aus. Das heißt, das Interessante ist, wenn du die Sterne anguckst. Oh, das wird schon sehr gut. Ja. Bei euch ist noch nichts. Ihr wartet noch auf den Sushi-Knall, ne? Genau, so, okay. Aber ihr habt ja ein bisschen mehr Zeit. So, auf alle Fälle. Aber ich würde mal das Messer trotzdem schon mal bereitlegen. Also, es könnte ja sein, ne, dass demnächst das Sushi einfach so erscheint. Tatsache ist, und das ist erstaunlich, und vor allem das hat vielen Wissenschaftlern große Probleme bereitet. Man wollte es nicht glauben, man konnte es nicht glauben. Und ich kann mich daran erinnern, als ich in der 9. Klasse Astronomie hatte, das war 87. 87 war das allen schon klar, es ging gar nicht anders. Und trotzdem hat mein Lehrer, der frisch von der Uni kam, immer noch behauptet, dass das Universum schon immer da war und ewig da ist. Weil wenn man auf den Fakt sich einlässt, dass das Universum einmal nicht existiert hat und einen Anfang hatte, es eine massive Veränderung im Weltbild ergibt. Weil man muss sich mit der Tatsache konfrontieren, dass alle anderen Dinge, die wir in unserem Leben sehen, die einen Anfang haben, die einen Ursprung haben, dass sie eine Ursache haben. Dass sie einen Verursacher haben. Und das riesengroße Problem für Wissenschaftler ist, sich mit der Frage zu konfrontieren, was in aller Welt hat den sogenannten Urknall, was hat das aus dem Nichtserscheinen des Universums verursacht? Wer ist dahinter? Oh, ihr seid fertig. Heinrich, ich würde sagen, du darfst zur Tat schreiten. Und weil ich der Prediger bin, darf ich das auch? Du darfst mal kosten hier. Ich meine, so ein ganzes Sushi-Röllchen kriege ich nicht hin. Ich teile mir das nochmal hier. Du nimmst die andere Hälfte. Fantastisch. Und vor allem, es sieht richtig gut aus. Also, Leute, guckt das mal an. Also, dieses Sushi-Röllchen. Ja. Fantastisch. Bei euch auch richtig gut? So.
Bei uns?
Ja. Wie viel Zeit braucht ihr noch?
Naja, wir sind schon fertig. Und das Sushi, das ist so hoch entwickelt, dass das noch nicht mal mehr sichtbar ist.
Ach so, ja. Okay.
In so kurzer Zeit.
Also das wäre eine neue Theorie. Also wenn ihr einen Wissenschaftler wärt, würdet ihr jetzt sagen, na, mein Sushi existiert schon, flohender Fleisch in einer anderen Dimension, in einem anderen Universum, was du nicht sehen kannst. Ja. Oder du kannst mir sagen, das dauert so lange, brauchen wir einfach noch ein bisschen. Wir sitzen einfach noch ein paar Millionen Jahre hier. Ne? Aber erstmal vielen Dank für euren Sushi. Wir warten derweil, ihr dürft schon mal runtergehen. Vielleicht passiert es ja noch. Wir lassen euren Teller dann da. Ne? Gut. Ihr könnt euren Sushi mitnehmen. Ihr habt das ja super gemacht. Ne? Nehmt den einfach mit. Eure Sitznachbarn freuen sich. So. Beispiel Nummer 2. Es ist ja nicht der Fakt, dass überhaupt irgendetwas existiert, sondern die Tatsache, dass ein komplexes und fein getuntes Universum existiert, ist ist ein Baustein des Denkens, der uns hilft zu verstehen, wer wir sind und wer verursachlich dafür sind, dass wir sind. Dazu habe ich gleich das nächste Experiment mitgebracht. Das heißt, wenn noch ein paar andere Ranger da sind, wäre es nicht schlecht, wenn ihr hochkommen würdet. Also mal ganz typisch, ja nicht aufgeräumt. Ne? So. Macht ihr? Gut. So, ich brauche das nächste, sechste Team, der Ranger. Und wir haben jetzt hier ein paar schöne sogenannte Jenga-Blöcke. Ich nehme mir auch einen. Kommt nach hoch. So. Ich möchte euch gern mit dem nächsten Experiment zeigen, dass ein philosophisches Prinzip sagt, dass je komplexer ein System ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass dieses System zufällig entstanden ist. Das heißt, die Idee ist eben, William Paley hat das mit der sogenannten Uhrenanalogie gezeigt, wenn du auf irgendwo spazieren gehst und du stolperst über den Stein, dann überlegst du nicht, wer den Stein gemacht hat, sondern du sagst einfach, ach, der Stein war schon immer da. Wenn du aber über eine Uhr stolperst, dann sagst du auch nicht, ach, die Uhr, die lag schon immer da, sondern du schlussfolgerst, dass aufgrund der Komplexität, aufgrund des Arrangements von komplexen Unterteilen, die eine zielgerichtete Richtung angeben, das Ding irgendjemand gemacht haben muss. So, jetzt habe ich folgende Aufgabe für euch. Packt schon mal eure Dinger da aus. Eure Teams, ihr dürft in, was denn, braucht ihr eine Minute oder zwei Minuten? In einer oder zwei Minuten, in einer Minute, so ist die Frage, wer schafft es, den höchsten Turm zu bauen? Also ihr müsst es nicht auf Jenga-Art und Weise machen, ist einfach nur die Frage, wie hoch wird euer Turm innerhalb von einer Minute? Ihr könnt euch noch ein paar Sekunden absprechen, wie ihr das machen wollt. Wie hoch ist euer Turm? Und ich mache das derweil, ich mache das dann beinahe so ein bisschen hier. Ich bin mir sicher, dass ich den größten Turm machen werde. Seid ihr soweit? Okay, so auf die Plätze, fertig, los. Das wird bei mir, keine Angst. Ah, höher werfen, gut. Und gleichzeitig aufs Tablet aufpassen. Noch 30 Sekunden. Ich muss mich ein bisschen beeilen, aber ich habe die Hoffnung, dass das noch was wird. Das wird schon. Ich muss nur lange genug werfen. Zählst du runter? Okay, Team Alvo und Kroni, ihr habt das super gemacht. Wer von euch hätte gedacht, dass eines dieser Systeme zufällig entstanden ist? Obwohl die, man muss ganz ehrlich sagen, doch relativ primitiv gebaut sind, ja, weisen diese Jenga-Türme schon einen Grad von Komplexität auf, aus dem man schlussfolgern kann, das ist nicht einfach nur so entstanden. Und wenn je komplexer das System wird, je schwieriger das System wird, um es aufrechtzuerhalten, umso deutlicher wird es oder umso wahrscheinlicher ist die Idee, dass es von selbst entstanden ist. Vielen Dank, habt ihr super gemacht. Ihr dürft jetzt sozusagen ihr dürft ein bisschen aufräumen. Oder Basti macht das für mich. Super. Und jetzt möchte ich euch nämlich nach dem Experiment mit hineinnehmen in folgende Tatsache. Die Erde und du als Lebewesen, wir leben in so einem komplexen, hochentwickelten, fein abgestimmten System, dass man das sogenannte anthropische Prinzip nennt, dass unsere Umwelt von so einer hochgradigen Komplexität zeigt, dass sie anscheinend mit einem Sinn und für ein Ziel von einem Designer erschaffen sind. Das heißt, es gibt im Universum unwahrscheinlich viele Konstanten, die exakt aufeinander miteinander abgestimmt werden müssen, damit das funktioniert, dass die Umwelt so funktioniert. Das heißt, dass wir in einem lebensfreundlichen System uns befinden. Ich habe das auf eine lange Art und Weise schon mal im Abendgottesdienst erzählt und habe euch im Abendgottesdienst 10 Beispiele von Feintuning gezeigt. Feintuning heißt eben, dass es einen sogenannten fast außergewöhnlichen, in Anführungsstrichen, Zufall gibt, dass es eine unheimliche Harmonie zwischen der Notwendigkeit dessen besitzt, sozusagen der Umwelt, in der wir leben, und wie das Universum geschaffen ist. Es gibt ein, oder wir machen es einfach am Experiment, ich zeige es euch am Experiment. Ich habe damals im Abendgottesdienst mehrere Faktoren aufgezeigt, dass das erstaunlich ist, dass ausgerechnet das Universum so gemacht ist, wie es gemacht ist, damit Leben entsteht. Nämlich habe ich euch zum Beispiel, nur um euch zu erinnern, falls ihr da wart, gezeigt, dass der Abstand der Umlaufbahn der Erde von der Sonne exakt richtig ist, um optimale Lebensbedingungen auf der Erde zu ermöglichen. Wäre die Erde nur ein kleines bisschen näher dran an der Sonne, würden die Weltmeere verdampfen. Wäre die Erde ein kleines bisschen weiter weg, würden die Weltmeere gefrieren und es würde zu kalt werden. Die Masse der Erde ist genau richtig, um eine lebenserhaltende Atmosphäre zu schaffen. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich lebe einfach auf einem größeren Planeten. Wäre schön, wir hätten mehr Platz. Größer bedeutet automatisch mehr Schwerkraft, bedeutet automatisch, dass das ganze Methan, was sozusagen hier produziert wird, auch durch die Pflanzen und Tiere und existent ist, auf der Erde bleibt und nicht in der Atmosphäre entweichen kann, und das Zeug ist hochgiftig. Auf der anderen Seite kannst du nicht sagen, machen wir einfach die Erde einfach ein bisschen kleiner, wir rücken einfach ein bisschen zusammen, funktioniert auch nicht, weil dann ist die Erde so klein und die Anziehungskraft so klein, dass der ganze Sauerstoff nach oben entweicht. Das heißt, wir haben schon 2 Komponenten, Abstand von der Erde zur Sonne und die Größe der Erde, die exakt stimmen müssen, damit das ganze Ding funktioniert. Und so, jetzt könnt ihr euch jetzt in viele, viele Faktoren hineinnehmen, die schwindelerregend sind, dass man sagt, so genau ist es und so präzise das System kalibriert und so komplex, zeigt das Anzeichen von Zufall oder zeigt das Anzeichen von Design? Und ich möchte euch nur 2 zeigen, vielleicht auch nur 1, weil die Zeit uns ein bisschen davon rast, nämlich als nächstes, liebe Ranger, ihr dürft wieder eure Teams bilden, ich möchte gern mit euch Kartoffelbrei machen. So, nachdem das mit dem Sushi nicht geklappt hat, machen wir Kartoffelbrei. Aber diesmal kriegen auch alle so eine schöne Kartoffelbrei-Tüte. So, hier ist also der künstliche Kartoffelbrei mit viel Chemie drin. So, ihr habt da was zu rühren. Jeder eine Schere, um was aufzumachen. Und hier gibt es heißes Wasser. So. Bitteschön. Ich möchte gern, dass ihr Kartoffelbrei macht. Und zwar braucht der Kartoffelbrei aber was ganz Spezielles. Wenn man den sozusagen nicht richtig macht, dann klumpt der. Und der Kartoffelbrei muss schön ohne Klumpen sein, der muss überall gleichförmig sein, dann schmeckt er gut. Ja? Wenn der so klumpt und du hast so diese harten Stücke noch im Mund, dann sagst du so, geht nicht. Ja? So. Wir brauchen aber, vielen Dank, wir brauchen was ganz Besonderes von euch. Ihr dürft, nee, das Eisbein gibt es nicht dazu, es gibt nur den Kartoffelbrei. Ihr müsst Kartoffelbrei machen auf so eine Art und Weise, dass der richtig schön smooth ist, also richtig schön gleichförmig, aber ich brauche 5 Klumpen. 5 Klumpen. Nicht mehr und nicht weniger. Innerhalb einer Minute. Auf die Plätze, fertig, los. So. Und in der Zwischenzeit erzähle ich euch was. Warum brauchen wir das? Wir brauchen das, weil als die Erde entstanden ist, es Schwankungen in der Urdichte des Universums gegeben hat, hinsichtlich, man sieht das an der nicht ganz isotropen Hintergrundstrahlung. Ich habe euch ja eben gerade noch erzählt, könnt ihr euch daran erinnern, die 3-Kelvin-Strahlung, die der Hubble da erfunden hat, der hat da durchgeguckt und hat gesagt, ist überall gleich. Überall im Universum gibt es diese 3-Kelvin-Strahlung. Dann ist aber Folgendes. Man hat gesehen, dass die zwar überall gleich ist, aber nicht ganz gleich. Hier und da ist ein bisschen weniger und hier und da ein bisschen mehr. Es gibt so eine kleinen Zentren, wo es ein bisschen heißer ist und Gegenden, wo es ein bisschen kälter ist. Und das muss man folgendermaßen vorstellen. Man hat herausgefunden, dass diese Schwankungen, also als das Ding explodiert ist und der in Anführungsstrichen Urknall passiert ist, musste es diese Schwankungen in der Dichteausbreitung gegeben haben. Normalerweise, wenn wir sagen, wenn es explodiert, explodiert es in alle Richtungen gleichförmig. Ja? Aber es musste ein ganz spezielles Grad an Schwankungen stattgefunden haben und es musste ein paar Regionen geben, wo es ein bisschen heißer ist und ein paar Regionen, wo es ein bisschen kühler ist und sich das dann sozusagen anders ausbreitet. Und der Unterschied zwischen etwas dichter und nicht so dicht durfte nur ein Millionstel betragen. Ich sage euch das, oder mache euch das in einen Vergleich, damit man sich das vorstellen kann. Alle Leute beschweren sich immer über den Sound, nicht alle, aber zwei oder drei. Jetzt habe ich euch gleich ein schlechtes Gewissen gemacht. Es ist entweder zu laut oder zu leise. Und da muss man dem Techniker sagen, dreh mal ein bisschen hoch oder dreh mal ein bisschen runter. Der hat schon seine Hand am Knopf, genau, vielen Dank. War zu laut. Jetzt sage ich aber zu leise. Jetzt sage ich aber zu David, keine Ahnung, wie viel Dezibel denkst du, schaffst du das sozusagen die minimalste Justierung? Drei. Das sind ungefähr 3% von der Gesamtlautstärke. Die Aufgabe für David ist, das runterzudrehen, aber nur ein Millionstel. Wenn er das nicht schafft, auf ein Millionstel runterzudrücken, passiert Folgendes: Das Universum, wenn er zu viel macht, zu klumpt, sodass es nur einen großen Haufen gibt und das Ding ist ein riesengroßes Feuerball und da steht kein Leben stehen und keine Universen. Dreht er zu wenig, dann macht es und alle Materie im Universum ist schön gleichmäßig verteilt. Das heißt, du hast mal hier einen Partikel und da mal einen Partikel, aber es gibt keine Sterne. Heinrich? Ein Millionstel? Was denkst du hier? Ist das... Klumpt zu viel, ne? Klumpt zu viel. Okay, es tut mir echt leid, aber klumpt zu viel. Gibt es ein paar Klumpen?
Ja, die Klumpen die
Ach, die Klumpen sind daneben. Naja, okay, ich hatte ein bisschen getrickst. Und hier gibt es nur Klumpen, ja? So, also hier fehlt sozusagen die Masse. Also die Idee war sozusagen, die müssen hier rein und müssen da drin bleiben. Ich würde sagen, Team Nummer 2 hat gewonnen. Vielen Dank, habt ihr super gemacht. Aber was es illustrieren sollte, ist, wie schwierig ist das, die Mischung so herzustellen, dass du genau 5 Klumpen kriegst. Wollte ich nicht sagen, 5 Klumpen, ja. 5 Klumpen und der Rest ist schön gleichmäßig. Das ist einfach unwahrscheinlich zu erzielen. Das heißt, wir haben das Interessante im Universum. Und es tut mir echt leid, dass aufgrund der Mangel der Zeit ich das euch nicht ausbreiten kann. Es ist erstaunlich, wie präzise das Ding kalibriert ist. Und jetzt kommen wir zurück zum Jenga-Spiel. Das System, in dem wir leben, ist so komplex, dass wenn du das Ding anguckst, Wissenschaftler tatsächlich gesagt haben, ich habe euch einfach nur mal Sir Fred Hoyle mitgebracht, jemand mit gesundem Menschenverstand würde sagen, ich gucke mir das Universum an und ein Superintellekt hat mit dem Physikbaukasten gespielt. Das heißt, das ist nicht einfach nur so, obwohl es schon erstaunlich ist, dass es überhaupt gemacht hat und irgendwas da ist. Es ist erstaunlich, dass das System, in dem wir existieren, so komplex ist. Ist euch immer aufgefallen, nur dadurch, dass wir ein bisschen CO2 in die Umwelt pusten, das ganze Komplex aus den Fugen gerät? Wie fein ist das abgestimmt, dass das von vornherein so gestimmt hat, dass es Leben auf der Erde gibt? Es ist unwahrscheinlich, und Freeman Dyson hat gesagt, the universe knew that we were coming. Das Universum wusste, dass wir kommen werden. Es hat sich vorbereitet, es hat sich so arrangiert, dass als du hier früh angekommen bist, hast du ja auch nicht gesagt, ach welch ein Zufall, dass die Stühle hier alle stehen, das ist schön bequem. Dann kann ich mich hier hinsetzen auf den vorbereiteten Stuhl. Es hat jemand dieses Arrangement so hingestellt und so gemacht, weil wir wussten, du kommst. Nummer 3, die Sprache Gottes. Und jetzt ist meine Hauptaufgabe in den nächsten 5, euch den genetischen Code des Menschen zu erklären. wir gucken mal. Das Interessante ist, in diesem Nummer 3, unser genetischer Code. Wenn du dir deinen eigenen Körper anguckst, dann ist folgende interessante Tatsache. Die Grundbausteine deines Organismus, warum du also da sitzt und so machst, warum das funktioniert, warum sozusagen der Organismus nicht einfach nur so ein schleimiges Etwas ist, was da so daherfließt, sind Proteine. Proteine sind die wunderwirkenden kleinen Fabriken sozusagen in dir drin, die all die Funktionen ausüben, sozusagen, die du machen kannst. Also wenn du mal gucken kannst, wie schön du atmen kannst oder wie schön du lächeln kannst, sag mal einfach vielen Dank an deine vielen Proteine, die du hast. Der Mensch besitzt zwischen 80.000 und 400.000 Proteinen. Halt. Nicht Gesamtzahl. Zwischen 80.000 und 400.000 unterschiedliche Proteine. Also zwischen 80.000 und 400.000 unterschiedliche Mini-Fabriken, chemische Superspezialkonstruktionen, die, habe ich euch im nächsten Bild mitgebracht, die aus Aminosäuren so präzise und exakt zusammengestellt sind und in der richtigen, und die Aminosäuren müssen in die richtige Reihenfolge gebracht werden, dass diese Art von Struktur und von Protein entsteht, dass das Protein genau das machen kann, was dein Körper braucht. Also wenn wir zum Beispiel zurückgehen und hier unser Auge angucken kann, damit du Licht umwandeln kannst in elektrische Impulse, damit du was sehen kannst, brauchen wir ganz viele, aber ich habe euch nur vier mitgebracht, vier ganz wichtige Proteine, Rhodopsin, Guanylatioklase, Transducin und die sogenannte CGMP-Phosphodiesterase. Und diese, von dieser Art von Proteinen brauchst du zwischen 80.000 und 400.000 unterschiedliche, damit dein Körper so funktioniert, wie er funktioniert. So, woher wissen die Proteine, dass sie so aussehen müssen? Weil, ihr müsst euch daran erinnern, die entstehen, das ist wie so eine Art, man hat das so schön illustriert, die entstehen aus so einer Art Perlenkette. Das heißt, Das Protein ist eine Aneinanderfügung von unterschiedlichen Aminosäuren und dann aufgrund dessen, dass das exakt die richtige Reihenfolge ist, falten die sich auf eine gewisse Art und Weise und üben dann die Funktionen aus. Woher weiß das Protein, wie es sich bauen muss? Woher weiß deine CGM, wie hieß sie gleich nochmal, CGMP, Phosphodiesterase, woher weiß die, wie die sich zusammenreihen muss? Woher weiß die danach, wie sie sich falten muss? Und die weiß das aufgrund dessen, dass ein Bauplan in deinen Genen angelegt ist. Das heißt, die 80.000 bis 400.000 Proteine des Menschen befinden sich auf 20.000 proteinkodierenden Genen. Das ist interessant, dass wir übrigens weniger Gene haben, als wir eigentlich Proteine haben. Das heißt, es gibt nicht nur ein Gen für ein Protein, sondern es hat damit was zu tun, dass dann, nachdem das Protein sozusagen hergestellt ist, das unterschiedlich verändert wird, abgespalten wird, etc. etc. Aber du hast auf insgesamt 6,5 Milliarden Basenpaaren, könnt ihr euch daran erinnern, das ist diese DNA-Helix, die man überall schon mal gesehen hat. Da gibt es immer diese Verbindungen, die sozusagen nebeneinander sind. Du hast 6,5 Milliarden Basenpaaren. In jeder Zelle deines Lebens, deines Organismus, also nicht 6,5 Milliarden verstreut, sondern jede Zelle hat 6,5 Milliarden Basenpaare. Und die sind so arrangiert auf 45 Chromosomen, dass darauf 20.000, man jetzt mal 20.000 Bücher existieren, wo das Protein nachgucken kann, wenn es sich vermehren will oder wenn deine Zelle sagt, ich brauche da noch mal ein bisschen mehr, weil der lacht plötzlich im Gottesdienst, ja, jetzt werden hier die Muskeln angespannt, ja. Das sind zu wenige, um dann eine adäquate Reaktion hervorzurufen. Wir brauchen mehr Kraft, um sozusagen die Kinnlade nach oben zu ziehen. Wir brauchen mehr Muskeln im Gesicht. Gibt es eine Reaktion? Wir brauchen mehr Muskelmasse im Gesicht. So. Und auf welche Art von Mechanismus das auch immer ist, völlig unerforscht. Keiner weiß, wie es funktioniert und warum es funktioniert. Düst also ein Protein los. Also es ist sozusagen dieses clevere Teil, was wir schon wissen, was schon zusammen ist, muss schon da sein. Das düst los, geht zu deiner DNA und sucht sich von den 6,5 Milliarden genau die Stelle aus, wo es weiß, hier sind die Muskelproteine also festgelegt. Da ist das Buch für die Muskelproteine. Muss man den Wissenschaftler fragen, woher weiß das Protein, An welcher Stelle, weil 6,5 Milliarden, das ist ja so unendlich, wo soll denn das gucken? Das muss nämlich die DNA erstmal aufdrieseln und du kannst dann nicht die DNA einfach mal wild irgendwo aufdrieseln oder das ganze Ding aufdrieseln. Das geht an exakt die richtige Stelle. Das weiß genau in der Bibliothek, wo es die Information zu finden hat und du fragst den Wissenschaftler, wie macht das Ding? Und der Wissenschaftler hat ein großes Fragezeichen und sagt so, also das ist so diffizil und erstaunlich, ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber völlig egal. Das Ding saust dahin und dann macht das Folgendes. Das schreibt von deiner DNA, wo das sozusagen dein Protein kodiert ist, den Code ab. Das sehen wir hier, nennt man die sogenannte Transkription. Und warum ich euch das Bild mitgebracht habe, ist, vielleicht seht ihr das auch, diese Codes sind sozusagen auf dem, sind so, oder was passiert ist, hier gibt es immer diese Buchstaben, U, A, G, C, U, C, U oder so. Seht ihr die alle? Das sind sozusagen deine Basenpaare und die hat man einfach abgekürzt und aufgrund der Zeit gehen wir jetzt nicht in die Details, wie die alle heißen, aber aufgrund der Reihenfolge von vier möglichen Basenpaaren. Du hast also sozusagen einen Vier-Buchstaben-Alphabet. Aus diesem Vier-Buchstaben-Alphabet wird die Reihenfolge abgeschrieben und dann passiert Folgendes. Aus den vier Buchstaben nimmt man sich immer drei raus und je nachdem, wie die drei angeordnet sind, meine DNA funktioniert super, aber das Tablet nicht mehr. Ah, super, da ist es. Sucht der Körper sich drei raus und was jetzt hier passiert ist, dann werden in der Übersetzung, das heißt in der Translation, werden aus einem jeweiligen Dreiercode von jeweils vier Buchstaben wird eine Aminosäure und genau nur die Aminosäure da angedockt, also mal super, 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 super einfach gemacht. Und durch diese Reihenfolge und durch die akkurate Reihenfolge wird so langsam diese Perlenkette gebaut, wird sozusagen aus den Aminosäuren dann das Protein gebaut. So, und jetzt mal Folgendes, kennt das ja alle von der Biologie, war ja nur so ein bisschen an Erinnerung, folgende Idee. Wenn ihr euch dieses Dach so anguckt, sieht man Folgendes, die Charakteristika der Proteinherstellung. Und das ist Folgendes. Wie in einer menschlichen Sprache besitzt die Zelle einen Code, also ein sogenanntes Vier-Symbol-Alphabet. Hier haben wir das A, G, T oder das A, G, U und das C. Wie in der menschlichen Sprache organisiert die Zelle ihre Symbole in drei Worte. Das heißt, aus drei Buchstaben wird ein Wort gemacht. Wie in der menschlichen Sprache haben Worte eine verbindliche Bedeutung. Das heißt, wenn das Wort ankommt, UAG, weiß das Protein, was die Translation macht, also was dann das neue Protein zusammenbaut, aha, UAG bedeutet, ich brauche genau diese Aminosäure in dem Augenblick. Das heißt, die Worte haben eine verbindliche Bedeutung. Es gibt übrigens, wenn ein Worte eine verbindliche Bedeutung haben, gibt es eine Absprache zwischen Sender und Empfänger. Also wenn ich jetzt in Chinesisch reden würde, würde ich zwar auch Worte machen, aber sie würden bei euch keine Bedeutung haben. Man muss sich vorher absprechen, was Codes bedeuten. Nummer 4. Wie in menschlicher Sprache organisiert die Zelle ihre Symbole in Worte? Drei Buchstaben ist ein Wort. Haben wir schon gehabt? Da fehlt was auf der Folie. Wie in menschlicher Sprache haben Worte eine verbindliche Bedeutung. Wie in menschlicher Sprache wird Anfang und Ende durch Punktation besetzt. Das heißt, in der DNA und in dieser RNA, wo abgeschrieben wird, gibt es einen Punkt, wo heißt, hier fangen wir an und hier hören wir auf. Wie in menschlicher Sprache hat die Kodierung und die Sendung ein Ziel, nämlich der sinnvolle Aufbau eines Proteins. Und jetzt ist das Interessante, was auch noch ist, die Chemie selber ist nicht die Sprache. Wir haben es hier mit Information zu tun. Die Chemie, die wir gesehen haben, oder die Biochemie, ist nur der Trägerstoff. Also ich habe heute früh beim Gebet gemerkt, dass meine Folien, die ich ausgedruckt habe, die ich eigentlich für die gute Predigt brauche, dass die Folien am Drucker, dass der Drucker einfach aufgehört hat zu drucken, einfach nur Error gedruckt hat und dann 6 weiße Blätter gedruckt hat. Und ich habe dem Drucker einfach vertraut und habe einfach den Stapel so ist wie genommen, habe gesagt, das passt schon, weil die erste Seite sah ja genauso aus wie meine Präsentation. und habe die zusammengetackert und dann, als ich im Gebet sitze, merke ich, ups, meine schöne Predigt, weg ist die. Aber sie ist nicht ganz weg, weil das war nicht die Information, das war nur das Trägermedium der Information. Zum Glück war die Information noch hier drin geblieben. Ja? Die Information ist immer noch da und ich kann immer noch mit euch kommunizieren. Ich habe einfach nur ein anderes Trägermedium ausgewählt, nämlich meine Sprache und sozusagen die Luft, die sozusagen meine Worte überträgt. Die DNA ist nicht die eigentliche Botschaft. Die Botschaft, die Information ist extern von der DNA. Die DNA überträgt sie nur. Jetzt muss man sich folgende Frage fragen. Wenn weder Proteine, ich habe es euch wieder noch mal mitgebracht hier links, in der Theorie, da. Wenn weder Proteine noch Nukleinsäuren sich zufällig zusammensetzen, also das einfach nicht geht, und selbst wenn sie es tun würden, immer noch die Frage besteht, wer vereinbart zwischen den Proteinen und dem DNA den Verständniscode? Und ich habe das, mache jetzt kein Experiment mehr, weil die Zeit so weit fortgeschritten ist, aber ich zeige es euch, was ich vorhatte. Es ist nämlich folgende Tatsache. Wenn du den Kasten aufkriegen wirst, hier. Du hast nämlich folgendes Problem. Du brauchst, um ein funktionierendes System herzustellen, was sowohl deine DNA hat, wo die ganzen Informationen drauf sind, wie das Protein gebaut werden soll, und das Protein, was gebaut ist, es muss ja irgendwo mal anfangen. Irgendwann mal muss es ja, sagen wir so, das erste Protein gegeben haben und die erste DNA gegeben haben. Du hast folgendes, du hast also das Protein, da habe ich hier die Bausteine mitgebracht, das sind meine Aminosäuren hier. Dann machen wir folgendes, wir machen ein paar Aminosäuren hier in die Box rein. So, und dann haben wir noch folgendes, wir haben einen Haufen Aminosäuren in der Natur, die zwar da sind, aber die der menschliche Organismus nicht braucht, die tun wir trotzdem mit rein, weil die sind ja da. Und dann habe ich extra vom Büro noch so ein paar Schnipsel mitgebracht. Das ist deine DNA hier. So, das sind die Grundbausteine der DNA. So, die tun wir hier rein in den schönen Mixer. Noch ein bisschen drehen. So, ein bisschen Energie zuführen. Und dann passiert Folgendes. Wenn ich das nur oft genug mache, mache ich den Deckel auf und das Wunder aller Wunder ist geschehen. Das Naturwunder an sich. Die Bausteine, die ich nicht brauche, sind separiert worden von den Bausteinen, die ich brauche. Und entstanden ist dieses schöne Lego-Ding. Ja? Mein erstes Protein. Aber das ist noch lange nicht genug. Das ist das Wunder noch nicht genug. Ausgerechnet und per Zufall habe ich ausgerechnet auch noch eine Bauanleitung mit da drin. Ja? Und in der Bauanleitung wird genau beschrieben, wie das Ding aufgebaut werden soll. Wie in aller Welt, frage ich mich, soll das funktionieren, wenn du zwischen 80.000 und 400.000 Proteinen hast? Wie in aller Welt soll das geschehen, dass das per Zufall einfach so entsteht? Weil es gibt noch eine folgende Schwierigkeit. Das ist der letzte Punkt, zumindest in dieser Art. Ja, weil ich muss noch einen Abschlusssatz sagen. Die Unterschiede zwischen den Arten, also der Unterschied zwischen dem Fisch und dir, besteht in einem komplexen System, der nicht reduzierbar ist. Das heißt, das muss im Ganzen und nicht graduell entstanden sein. Ich sage euch, was ich damit meine. Nehmen wir mal an, der Fisch schwimmt da im Urweltmeer rum und der Fisch will sich zu einem Lurch entwickeln oder so einem kleinen Salamander, aus dem irgendwann mal ein Mensch wird. Wie kriegt der Fisch das hin, dass der Beine kriegt? Und die Evolution sagt Folgendes, der Fisch kann die Beine nicht mit sofort kriegen, weil ein Bein ist so hochkomplex, da brauchst du so viel DNA, was exakt abbestimmt ist, und du brauchst so viel Proteine, die exakt gebaut sind, das ist so kompliziert, das ist so ein System als Ganzes, das geht nicht mit einem Mal, geht nicht mit einem Schritt, weil wenn du sagst, es geht mit einem Schritt, dann sagst du sofort, da hat jemand intelligent dran gearbeitet. Das heißt, das muss graduell gehen. Der Fisch muss also als erstes nur so eine kleine Ausbuchtung kriegen, dann kriegt er als nächstes einfach nur einen Knochen, ohne Muskel und ohne Nervenfasern. Dann schwimmt der da, keine Ahnung, ein paar Millionen mit diesen Knochen rum, in der Ausbuchtung, aber noch ohne Muskel. Irgendwann mal per Zufall hat er wieder zu lange in der Sonne gelegen. Und der Muskel sozusagen kommt dann dazu Und dann die Nachfahren waren Sonnenanbeter und dann ging es diesmal ziemlich schnell und die Nerven haben sich zusammengesetzt und die Verbindung im Gehirn war da und das hat sich dann alles wunderbar arrangiert. Ja? Das Problem ist nur Folgendes. Es funktioniert nicht innerhalb des darwinischen Evolutionssystems, weil das Evolutionssystem selber sagt, dass das ganze, dass das komplexe System, es vermehrt sich in der Selektion nur, wenn das ganze System im Ganzen da ist, weil der kleine Lur oder der kleine Fisch, der jetzt diese Ausbuchtung hat, der hat null Vorteil von dieser Ausbuchtung und deshalb vermehrt er sich auch nicht. Also wenn ich meinen Salatkopf zu Hause habe, den ich wachse, und mein Kaninchen oder meine zwei Kaninchen, die immer ausbüchsen, was tatsächlich immer so da ist, kommen raus und knabbern an den Salatkopf rum. Nützt es dem Salatkopf nichts, wenn er einen Fluchtreflex entwickelt, wenn der Salatkopf nicht automatisch Beine entwickelt, um den Fluchtkomplex umzusetzen. Aber die Tatsache, dass ein Salatkomplex, Fluchtkomplex, Beine und alles drumherum entwickelt, mit einem Mal, da sagen selbst die Evolutionsfanatiker, das funktioniert nicht. Der Salatkopf muss also sozusagen wachsen und irgendwann mal entwickelt sich in der DNA etwas, wo der wenigstens ein bisschen zuckt. Das Problem ist aber, ein bisschen zuckt hilft bei meinen Kaninchen nicht. Und das ganze Ding muss als Ganzes passieren. Das heißt, das System ist so aufgebaut, entweder ist alles mit einem Mal richtig da, aber so zwischendurch geht überhaupt nichts. Und jetzt habe ich Folgendes gesagt. So etwas Ähnliches ist immer mit der Wissenschaft zu Ende. Ich muss noch einen Abschlusssatz sagen, auch wenn es spät ist. Tut mir leid, einen Abschluss muss ich noch sagen. Jetzt haben wir das mit Michael, der da drüben sitzt, in Freiberg mal referiert oder sowas auf eine ähnliche Art und Weise. Und ich habe damals behauptet, das System ist so perfekt, das ist so ausgeklügelt, das schreit danach, dass es eine Schöpfung gibt. Und dann hat ein überzeugter Atheist da im Publikum gesessen und wir haben uns so richtig liebevoll gefetzt und er hat gesagt, dein System ist nicht perfekt. Ich habe gesagt, doch, es ist perfekt. Du guckst es an und du denkst nur so, das ist phänomenal. Und er hat gesagt, es ist nicht perfekt. Und ich sage, was willst du von mir? Siehst du es nicht? Hast du keine Augen zu sehen? Er sagt, es ist nicht perfekt. Und dann hat er etwas gesagt, wo ich gesagt habe, du hast recht. Er hat gesagt, wenn das Ding perfekt ist, warum stirbst du? Warum gibt es den Tod? Und ich habe gesagt, es stimmt. Und es ist ein weiterer Indiz dafür, dass die Geschichte, wie wir sie aus der Heiligen Schrift kennen, recht hat, dass ein Gott es war, der das Universum gemacht hat und dass der Tod von extern hineingekommen ist. Weil du musst dir folgendes Frage fragen. Wenn das Ding so ausgeklügelt ist, so perfekt aufeinander abgestimmt, warum in aller Welt gab es keinen Mechanismus, der den Tod verhindert hat? Das ist doch wie, wenn jemand eine Boeing für dich baut und plötzlich merkt, oi, ich habe das Steuerruder vergessen, das Ding fliegt nicht. Alles ist da, die Boeing ist perfekt, aber ausgerechnet das Steuerruder ist nicht da. Das funktioniert noch nicht. Und die Wahrscheinlichkeit und die Metanarrative, die wir aus der Bibel her kennen, macht den besten Sinn, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Und vor allen Dingen, wenn wir uns gucken, wie er das gemacht hat, dass er gesprochen hat, dass er gesagt hat, durch mein Wort sind Dinge in Existenz gekommen. Und Tod ist als fremdes Element eingetreten in diese Welt, aufgrund dessen, dass der Mensch gegenüber Gott rebelliert hat, so wie es in der Bibel steht. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Das System war am Anfang perfekt und der Mensch ist verantwortlich dafür, dass der Tod in die Welt gekommen ist. Und jetzt hat Gott, der das Universum geschaffen hat, etwas ganz Geniales gemacht. Er hat den Tod nicht als letzte Alternative gelassen, sondern Christus ist für Sünden einmal erschienen. Der Gerechte für den Ungerechten, steht im 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, damit er uns zu Gott führe. Christus wurde zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Das heißt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Das Himmelsgewölbe erklärt und zeigt, dass dein Schöpfer existiert. Jede Zelle deiner DNA ruft danach. Meint dein Schöpfer, er ist da. Er hat dich auf faszinierende, unendlich geniale Art und Weise gemacht. Es gibt ein Problem. Du wirst sterben. Und dieses Problem hat Gott für dich gelöst. Und er macht dir ein Friedensangebot und er sagt, mein Sohn, der dich geschaffen hat, ist für dich am Kreuz gestorben, sodass du den Effekt des Todes nicht ertragen musst. Sondern ich bin für dich gestorben, dass du ewig mit mir leben kannst. Ich habe das System, was du kaputt gemacht hast, erlöst, indem ich eine Möglichkeit gefunden habe, wie du ewiges Leben haben kannst und in aller Ewigkeit mich, deinen genialen Schöpfer, euch staunen und bewundern kannst. Das Ding ist so wichtig, dass ich euch mitgeben möchte, diejenigen, die ihr noch nicht an Jesus glaubt. Ich weiß, wir stehen alle an unterschiedlichen Punkten unserer Reise auf der Entdeckung nach der Wahrheit. Und ich möchte euch jetzt noch nicht mal einladen und sagen, du musst jetzt unbedingt an Jesus glauben. Aber ich möchte dir Folgendes dringend ans Herz legen. Beschäftige dich damit und frage, wer dieser Jesus ist, weil es geht bei dir um Leben oder Tod. Die Frage danach, was ist wahr? Bin ich ein Zufallsprodukt der Evolution oder bin ich von Gott geschaffen? Ist eine Frage, die so essentiell ist, über die musst du dich mehr beschäftigen als die Frage, was verdienst du mal, wenn du in Rente gehst? Die Frage ist so essentiell, weil sie die Frage aufwirft, was machst du in der Ewigkeit und wo verbringst du die Ewigkeit? Und dann gibt es immer wieder Menschen, die sind schon eine ganze Weile in ihre Reise gegangen, sie haben sich damit beschäftigt, sie waren schon immer mal in der Gemeinde, haben sich von jemandem erklären lassen, haben in der Bibel gelesen und vielleicht gibt es hier heute ein oder zwei oder drei oder vier Leute, die sagen, ich habe schon so viel davon gehört, aber ich möchte heute, habe ich wieder neu gesehen, wie genial mein Gott ist. Ich möchte ihm heute mein Leben anvertrauen. Ich möchte heute an Jesus Christus glauben. Und zu ihm sagen, du bist so ein faszinierender Gott. Die Art und Weise, wie du mich gemacht hast, überwältigt mich. Du bist gut zu mir. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du bist am dritten Tag auferstanden und ich brauche dich, weil ohne die Vergebung der Sünden durch dich habe ich kein ewiges Leben. Vielleicht gibt es den einen oder anderen heute hier. Und wenn du das bist, dann bete einfach jetzt zusammen mit mir, weil es gibt ganz einfach, Jesus dein Leben zu geben. Und spricht einfach mit ihm und sagt, Jesus, ich setze mein Vertrauen auf dich. Lass uns alle mal so halb die Augen zumachen und so ein bisschen den Kopf senken und eine Möglichkeit geben für denjenigen, der sagt, heute ist mein Tag. Heute möchte ich, obwohl ich es vielleicht schon ein paar Mal gehört habe, so echt zu Gott sagen, ich möchte zu dir gehören, Jesus. Ich möchte dir mein Leben geben. Gibt es jemanden unter euch? Dann heb einfach deine Hand. Nicht so sehr, weil alle anderen Leute das sehen, weil die sehen dich nicht, sondern weil Gott dir eine Hand sehen will. Gibt es jemanden, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben? Super, vielen Dank. Noch jemanden, wo das Herz klopft und du dich fragst. Gut, dann lass uns Folgendes zusammen machen. Lass uns zusammen zu diesem Gott gehen. Und einfach dieses Gebet sprechen, was unser Vertrauen seinem Sohn gegenüber ausdrückt. Und lasst ihm uns Folgendes sagen. Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes. Alle Dinge sind durch dich erschaffen worden. Du bist mein wunderbarer Schöpfer. Und von heute möchte ich auch zu dir gehören und dein Kind sein. Ich brauche Vergebung von Schuld. Ich brauche Vergebung für meine Rebellion gegen dich. Und deshalb komme ich zu dir und glaube, dass als du am Kreuz gestorben bist, du an mich gedacht hast. Um mich wiederherzustellen und mich zu Gott, dem Vater, zu bringen. Ich glaube an dich, Jesus. Amen. Amen. Wenn du das erste Mal dieses Gebet gebetet hast, komm danach zu mir und zu Dan. Wir wollen gern kurz mit dir reden. Und für alle anderen von euch, die ihr Gott schon kennt, auch ihr Ranger, ihr Studenten und Schulkinder. Ich wünsche euch viel Spaß an der Uni, im Mathematikunterricht, im Biologieunterricht, weil Gott hat diese Welt geschaffen für seine eigene Herrlichkeit. Mathe ist zu seiner Ehre und zu seiner Größe da. Wir sollen fasziniert sein von dem, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat. Und ich entschuldige mich bei allen Leuten, die zu lange da gesessen haben. Es hat ein bisschen länger gedauert. Gott segne euch.